Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Für das Kind im Wackelzahnalter bricht eine Welt zusammen. Und die ist, wird dann auch wirklich so deutlich, ne? Also mit Geschrei und Wut und Treten und allem drum und dran. Es hilft immer als Eltern ja sowieso, wenn man einen kleinen Schritt vorweg ist und ich weiß, diese Phase wird kommen, nicht erst dann, wenn sie da ist.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige Erziehungssituation kann die Trotzphase sein, eine andere die Pubertät. Dass es dazwischen aber noch Phasen gibt, ist vielen gar nicht so bekannt oder bewusst. Eine davon ist der Übergang von Kindergarten zur Schule. Das nennt sich auch Wackelzahnpubertät oder Zahnlückenpubertät. Monika Kiel-Hinrichsen ist mein heutiger Gast und sie ist quasi Expertin für dieses Thema. Sie hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt Wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Ist jetzt in der 17. Auflage erschienen und sie erzählt sehr spannend, wie ich finde, welchen Zusammenhang es zwischen den Zähnen und der Seele hat. Genau, aber genug der Vorrede, Vorhang auf.
Hallo Frau Kiel-Hinrichsen, schön, dass Sie im Podcast sind.
Ja, hallo.
Wollen Sie sich kurz mal vorstellen, wer Sie sind und was Sie tun?
Ja, ich bin Monika Kiel-Hinrichsen, ich lebe in Hersel am Rhein seit 3 Jahren, habe vorher in Kiel gelebt, also ich heiße Kiel und komme eigentlich aus Kiel, wo ich 40 Jahre gelebt habe und da urständet auch so meine Beruflichkeit. Also ich fange aber mal in Hersel an. Also ich lebe jetzt in Hersel und habe dort eine Praxis für Biografiearbeit, Lebensberatung, Familienberatung und Paarberatung und arbeite beständig mit Menschen und ihren Lebensfragen oder Erziehungsfragen. Und bin darüber hinaus tätig im Umkreis von Deutschland auf Reisen, halte Vorträge zu Themen, zu denen ich publiziert habe. Ja. Unter anderem eben zu dem Thema, weshalb wir heute hier zusammensitzen, wackeln die Zähne, wackelt die Seele.
Ja, das ist ein schönes Buch. Ich habe da vorher noch nie von gehört, von der Wackelzahnpubertät heißt es gleich.
Genau, oder? Die Wackelzahnpubertät, die so mit dem, ja, es ist ganz unterschiedlich, ich sag mal so zwischen 5 und 7 Jahren kann diese Wackelzahnpubertät beginnen. Das ist irgendwie ein neuer Begriff, also so geschaffen haben wir den nicht, die Wackelzahnpubertät, das haben andere daraus gemacht.
Ja.
Also ich habe irgendwann ein Interview gegeben zu dem, die Zahnlückenpubertät.
Ah, ja.
No, so ist es eigentlich, glaube ich, entstanden. Dass scheinbar das Kind so Verhaltensweisen zeigt in dieser Zahnwechselzeit, die sehr ähnlich mit der Pubertät sind.
Und das ist von der Trotzphase oder Autonomiephase nochmal abgegrenzt, oder? So,
ja, unbedingt. Mhm. Einerseits schon, andererseits ist es aber auch nochmal wieder, gerade diese Zahnwechselzeit, eine ganz eine Verstärkung der eigenen, der Autonomie.
Okay, stimmt, das Schul ist ja auch der Übergang vom Kindergarten oder Kita in den Schulbereich.
Von der Kita in den Schulbereich.
Der vorschulische Bereich.
So. Ja, genau, genau. Ja, wenn man guckt, so, also wenn Sie das aufgreifen, so das Trotzalter, das ist spannend, dass wir durch die Entwicklungsphasen, die ein Kind so durchläuft, dass wir diese Entwicklungsphasen immer ein Stück auch ablesen können in einem Zahnwechsel- oder Zahnwachstumsgeschehen.
Ah, okay. Also dann wäre denn eine Autonomie-Trotzphase dann, dass die Zähne überhaupt kommen erstmal, oder was?
Genau, da sind schon viele Zähne da. Ne? Also wissen Sie ja, die ersten kleinen Zähnchen, die dann so im ersten Lebensjahr alle kommen, dieses Milchgebiss. Ja. Das Milchgebiss, das eben so, man kann sagen, eigentlich wie vererbt ist. Das haben die Kinder von den Eltern mitbekommen. Und wenn man so Milchgebiss anschaut von Kindern, dann sehen die Zähne fast alle gleich aus. Haben ungefähr eine gleiche Farbe, gleiche Form, bisschen individuell. Und man schaut mit dem Trotzalter, also im dritten Lebensjahr, da bekommt das Kind seinen vierten Backenzahn.
Okay, ja.
Und den Vierer im Milchgebiss, und das ist ein kleiner Backenzahn. Ne?
Okay.
Also Backenzahn ist so etwas wie, das ist ein bisschen mehr Wille, ich kann zubeißen.
Ja.
Das ist der besondere Moment eben in dem dritten Lebensjahr. Und geht dann also weiter bis zum Fünfer, in dem Gebiss bis dahin, also bis das Kind in die Schule kommt, hat es praktisch, wenn Sie so die Symmetrie nehmen, links und rechts im Ober- und Unterkiefer, dann hat eben das Kind mit dem Milchgebiss auf der linken Seite 5 Milchzähne, auf der rechten oben und das gleiche unten nochmal.
Ja.
So lange, bis es eben in den Zahnwechsel kommt mit dem angehenden Schulalter. Und das ist, wie gesagt, so unterschiedliche Entwicklungsreife der Kinder auch. Also man kann nicht sagen, alle im sechsten Lebensjahr. Es gibt Kinder, die haben das schon mit 5,5, wo die Zähne anfangen zu wechseln.
Ja. Und dann wechseln nicht nur die Zähne.
genau. Ja. Also mit dem Zahnwechsel, da vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Also Zahnwechsel heißt in der Regel nicht nur, dass die Zähne rausfallen, sondern bedeutet auch, dass jetzt der erste bleibende Backenzahn, also in der zahnmedizinischen Sprache nennt man das dann den Sechser, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Ne? Also dass dieser Backenzahn durchtritt.
Kommen zuerst die Backenzähne?
Das ist auch unterschiedlich. Okay. Manche Kinder entwickeln sozusagen von hinten nach vorne den Zahnwechsel. Okay. Und bei anderen fängt es vorne im Bereich der Schneidezähne.
Ja. Die berühmten Zahnlücken.
Fängt es dort an zu wechseln. Eben die Einser und Zweier. Mhm. Also immer von der Mitte aus. Mhm. Ne? Eins und zwei, das sind die Zähne oben und unten, die als erstes wechseln. In der Regel kann man das schon ein bisschen merken, wenn bei den Kindern der Zahnwechsel ansteht, weil sie so beginnen, das ist so eine latente Gereiztheit oft zu beobachten ist. Und ganz erstaunlich, also dass sie bis manchmal so zurückfallen in fast frühkindliche Verhaltensweisen, dass plötzlich nämlich die Hand oder die Finger wieder im Mund landen.
Okay, ja.
So dass das Kind unbewusst, eigentlich das Vorschulkind unbewusst spürt, dass da jetzt ein Geschehen in seinem Körper stattfindet, wo es dann sich irgendwie auch hinwendet. Ja? Und wie war das beim kleinen Kind? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben auch 2 Kinder. Also wenn die zahnen, dann sind eigentlich beide Hände und Fäustchen sind im Mund und es ist ein Gesabber und verbunden eben mit dem Zahnen beim kleinen Kind oft auch Fieber und Rötungen der Haut, also Rötungen des Popos. Und beim Zahnwechselkind, also beim Vorschulkind, kann das auch tatsächlich mit solchen kleinen Fiebermomenten übereingehen. Ne? Mhm. Und wenn nicht physisch Fieber, auf jeden Fall seelisch Fieber.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Genau, ja.
Die körperlichen Symptome können ja die meisten Eltern ganz gut im Griff bekommen oder halten oder so. Das ist was, damit kann ich umgehen. Aber was ist das mit dem seelischen Fieber?
Genau, das Seelische ist eben, also das korreliert ja einfach mit dem Physischen, weil das ist Druck und Druckgefühl, ein bisschen Schmerzgefühl und das wissen wir auch. Nicht? Also wenn es drückt, dann ist man gereizt und das bringt eben das Kind unbewusst zum Ausdruck.
Ne? Ah, okay.
Und nicht um uns Eltern zu ärgern, sondern weil da tatsächlich große, große Dinge in seinem Mund geschehen.
Ja.
Der Zahnwechsel von, also durch den Backenzahn eingeleitet, der ist nicht so krisenreich. Also
okay. Nur,
der muss nicht so krisenreich sein, aber viel, ich sag mal, viel stärker spürbar ist es dann, wenn die Einser und Zweier oben oder unten,
ja,
wenn die anfangen zu wackeln.
Okay.
Also das ist, ja, ich verbinde das wieder, es löst sich die Wurzel von den Milchzähnen, die,
ja,
löst sich auf.
Mhm.
Ja, also der Zahn, der wird, das ist so ein parallel geschehen, der, der bleibende Zahn, ne, der ist ja schon da, und will jetzt da zum Vorschein kommen. Und das ist eigentlich so ein Stoffwechselprozess, wo eben diese Wurzel aufgelöst wird, sodass die Zähne rausfallen können. Ja, und wenn man sich vorstellt, was passiert, also wenn da plötzlich eine Lücke ist im Zahn.
Ja.
Also ne, in der Mitte. Also sie haben ihre Mitte und plötzlich merken sie, oh je, ne, ein, zwei Zähne oben, unten sind nicht mehr da.
Hm.
Also allein erstmal dieses Antlitz von außen.
Ja, ja.
Man sieht ganz anders aus. Das ist natürlich so ein kleines Wettrennen, also bei den Vorschulkindern. Hm. Die möchten das unglaublich gerne.
Hm.
Dann gehen auch die Finger immer an diese kleinen Eckzähnchen und sind da am Drehen und ziehen. Und ich kann mich selbst erinnern, ich habe damals einen Faden um meinen Zahn gebunden und dann am Bettpfosten festgemacht. Und dann habe ich immer gezogen, weil ich selber nicht dran reißen mochte. Das ist geblieben, so alt wie die Menschheit ist, glaube ich, dass das ein ganz spannender Moment ist.
Ja.
Also ein konkurrenter Moment in Schule und Kindergarten. Und dann aber eben ein Moment mit Folgeerscheinungen.
Okay, was für Folgen?
Die Folge, dass das Kind eben, also es verliert tatsächlich physisch seine Mitte. Das ist sichtbar. Also ne, wenn man auf das Gebiss schaut, da ist etwas verloren gegangen. Und damit einhergehend verliert es seelisch seine Mitte.
Okay, wow.
Ja, also das kann man sich sofort vorstellen. Also ja, das sind Kräfte im Kopfbereich, die das Kind eigentlich zentrieren. Und dieses seelisch die Mitte verlieren, ist so ein bisschen wie so das Rückgrat ein Stück verlieren.
Mhm.
Also diese Symptome, die wir dann beobachten können, das ist eben seine eigene Haltung. Ne? Die Kinder, die sacken oft in sich zusammen,
ja.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, verunsichert.
Mhm.
Also stellen Sie sich vor, Sie müssen plötzlich da ohne Frontzähne durch die Gegend laufen. Ja, das mag reizvoll sein, wenn das gerade Mode ist, aber das ist schon eine ganz starke Veränderung.
Ja.
Also wirklich auch bis in das Antlitz hinein. Und fängt das Kind an zu füllen.
Ja.
Was macht es? Als erstes die Zunge. Geht eigentlich immer dahin.
Ja, klar.
Meine Kollegin Renate Quiske, die Zahnärztin, die sagt, das ist eben... Das
mit der haben Sie das Buch zusammengeschrieben.
Genau, ja. Und sie sagt, das ist eben ein unbewusster kleiner Heilungsprozess.
Mhm.
Also das Kind versucht mit seiner Zunge diese Lücke wieder zu füllen und sich damit nur eigentlich wieder gerade zu richten.
Ja.
Klingeln gerade die Glocken im Hintergrund bei mir hier.
Ich finde das sehr, sehr reizvoll. Aus dem einen Fenster sieht man die Kirche, aus dem anderen diesen fast schon parkähnlichen Garten. Das ist sehr schön.
Ja.
Aber es geht einher, dass mal ab und zu die Glocken läuten.
Ja, also eben die Zunge, das sehen die Zahnärzte natürlich gar nicht so gerne. Weil wenn die Zunge zu viel damit macht, dann bedeutet das so eine Einladung für die bleibenden Zähne, dass sie sich schräg ausrichten können, aber nur wenn es ein Dauerprozess ist.
Okay.
Welche Möglichkeiten hat das Kind eben noch, wenn es nicht seine Zunge nimmt, um diese Lücke zu füllen?
Ja.
Und deshalb auch wieder so pubertär, aber vielleicht eher rückwärtsgewandt, wie Sie sagten, so Richtung Trotzalter. Viele Kinder benutzen ihren Daumen und stecken den wieder in den Mund rein.
Okay.
Ja. Und wenn man das einmal so macht, ne, wie dieser Daumen, der passt da wirklich in diese Lücke rein und dann wird noch alles so umschlossen, die Nase.
Ja.
Und wo man merkt, das Kind tröstet sich über diese seelische Verunsicherung, weiß es sich selbst auch hinweg zu trösten.
Okay.
So, ne?
Ja. Das mögen die Zahnärzte wahrscheinlich auch nicht besonders gerne.
Das ist schlimmer als die Zunge, weil den Daumen, den kann man einfach konstant da drin lassen. So, ne?
Ja.
Deshalb klären die Zahnärzte dann auch darüber auf.
So. Ja.
Ja.
Und was ist auf der seelischen Ausdrucksweise der Kinder? Also, Sie haben gesagt, die sind verunsichert.
Also verunsichert, ich sagte schon von also himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Also dieses, also es ist wirklich eine Regradierung so zurück in eine Kleinkindphase.
Ja.
Also körperlich sichtbar, indem sie zusammensacken auf dem Boden, sich oft auf dem Boden lümmeln, unzufrieden sind über etwas, was neu auftaucht, was nicht nur mit dem Zahnwechsel zu tun hat, sondern einfach auch mit der neuen Lebensphase, kommen wir vielleicht noch zu. Also Langeweile, unzufrieden, Traurigkeit dann auch. Ne? Also sowas wie auch eine kleine Beziehungshinterfragung, oft wenn dann kleine Geschwister da sind. Man orientiert sich nicht am Großen, einerseits schon auch an den Erstklässlern, Zweitklässlern, so groß möchte ich auch schon sein.
Das ist ja so eine Grundtendenz bei Kindern oft, dass die nach oben gucken.
Genau, genau. Nee, aber eben plötzlich, also seltener, dass sie nach unten gucken und sagen, ich möchte wieder klein sein.
Ja, das ist halt echt.
Und die, so, also das ist schon eine starke Geste, die eben viele Eltern auch verunsichert.
Ja.
Also, dass sie sagen so, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso ist es plötzlich so anhänglich?
Ja, ja.
Manchmal guckt man ja systemisch auch in die eigene Familie und guckt, ist irgendwie alles gut bei uns? Wofür ist das Ausdruck? Möchte ich doch viele Eltern auch beruhigen.
Ja.
Also wenn das Kind in dieser Phase ist, muss es nicht unbedingt mit der ganzen Familie zusammenhängen.
Genau.
Ja. Sondern jetzt eben, also eigentlich eben, wie wir schon sagten, auch diese Verunsicherung. Ja, wir hatten jetzt das Thema Langeweile, dieses Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt sein. Also wie ist das, wenn man sich vorstellt, so man hat so seine Aufrechte nicht mehr?
Ja.
Ja, also dann ist das ja eigentlich so ein bisschen wie so seelisch in sich so wie zusammenfallen.
Okay, wow. Ja?
Also Verunsicherung im Sinne von, das kennen wir vielleicht aus Krisen auch, wir Erwachsenen, also das Neue ist noch nicht da und das Alte trägt nicht mehr. Ich bin jetzt eigentlich schon fast kein Kindergartenkind, also ich kenne Kindergärten, da ist so das letzte Jahr, bevor die Kinder in die Schule kommen, da heißt es dann das Königsjahr. Da versucht man so die Kinder wirklich so darüber, dass sie besondere Aufgaben bekommen, so sich aufzurichten.
Die Vorschulgruppe oder sowas.
Die Vorschulgruppe, genau. Ne? Und also um die Kinder wirklich da auch wieder so in ihre Mitte zu bringen, wenn denn dieser Zahnwechsel da schon stattgefunden hat. So, ne? Und spannend ist...
Stimmt, im Kindergarten kann ich das gut nachvollziehen. Dann bin ich eigentlich zu groß für die Kinder da.
Also genau.
Gerade so altersgemischten Gruppen, dann merke ich als 5-6-Jähriger, so.
Mhm.
Und dann wird es auch wenig Gleichaltrige plötzlich. So.
Mhm.
Und dann auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, jetzt kommt was ganz Großes. Ich habe keine Ahnung, ich freue mich. Und gleichzeitig ist ja das ja sehr, dieser Übertritt ja sehr auch Respekt erlösend.
Genau, das ist ja wirklich ein großer Übergang.
Ja.
Ne? Den wir so aus der Transitionsforschung eben auch kennen und also eigentlich eben auch wirklich ein Krisenmoment. Ne?
Okay. Ja.
Und was beinhaltet so Krisen, um das nochmal so ein bisschen zu verobjektivieren, also diese Verunsicherung, das beinhaltet eigentlich im ersten Schritt, ich will das nicht wahrhaben.
Ja.
Ne? Also ich halte hier meine Stellung so.
Ja.
Ne? Und im zweiten Schritt Wenn man merkt, doch, da ist jetzt aber was anders. Die Kleinen genügen mir nicht mehr, zu den Großen reiche ich noch nicht hin. Diese Verunsicherung aus der Krisenforschung ist dann dieser zweite Schritt, dass wenn man merkt, dass das Alte nicht mehr trägt, so etwas von Wut, wieder diese Verunsicherung, bis hin Aggression.
Ja.
Das heißt, da haben wir schon die eine Seite, also dass es plötzlich so zu überschäumenden Gefühlen kommen kann, die man nicht so richtig versteht auch. Nicht? Also vielleicht Wut auch gegen die Regeln zu Hause. Also was man irgendwie, wo man merkt, woanders auch eine Vision plötzlich. Ja? Bei den Kindergartenfreunden ist es ganz anders.
Ja.
Warum fliegen wir nicht auch mal nach Indien?
Ja.
Wir fahren immer nur an die Ostsee. Und also so Ärger, Unzufriedenheit.
Ja.
Und dann in der nächsten Stufe, also wir können uns das vorstellen wie so eine Parabel. Nicht? Also es geht auf der linken Seite oben los, diese Krise, dann so das Bagatellisieren, dann so dieser Ärger und Wut und Antipathie.
Ja.
Und wenn wir so ganz unten ankommen, ich nenne es immer diese Badewanne da unten, dann da unten ist eigentlich dieser Abschiedsprozess. Das ist nämlich Trauer.
Ja, das erinnert mich auch an Trauprozess, oder?
Genau.
Change ist das sehr ähnlich.
Genau. Ne, also Elisabeth Kübler-Ross hat, die Sterbeforscherin, von der kommen diese Stufen ursprünglich, sie hat es eben wirklich diesen Abschieds- und Trauerprozess genannt. Ne? Und bevor, das ist eben spannend, bevor man ganz unten ankommt, gibt es eine Stufe, die letzte Stufe vor dem Fall sozusagen. Das ist das Feilschen.
Ah, okay.
Ja, also ich streng mich ganz doll an nicht, und bleib noch möglichst klein.
Ja.
So, ne, dann muss ich nicht groß werden.
Okay.
Ja. Und dann kommt aber dieser Moment zu merken, so, also ich sag mal jetzt auch das Loch.
Ja.
Tatsächlich ist er eben auch ein seelisches Loch, die Lücke. Abschied. Das ist ein erster Abschied vom Kleinkindalter.
Ja.
Das ist auch wirklich ein Trauerprozess.
Ja, okay.
Und den merken die Eltern wirklich auch im Schmerz ihrer Kinder, ne? Dass sie dann plötzlich, ich will nicht groß werden, und genau auch registrieren, wie viel Zuwendung bekommen sie von ihren Eltern.
Ne? Über die anderen.
Über die anderen, ja. Also, oder im Gegensatz zu den anderen Geschwistern. So. Ja, und dieses Rausfahren aus dieser Kurve, das ist dann eben das Experimentieren.
Ja.
Im ersten Schritt, also zu versuchen, wie kann ich jetzt groß werden? Und Experimentieren beinhaltet, dass man auch über die Stränge schlägt.
Ah, okay, ja.
Und Dinge macht, die man vielleicht noch nicht machen soll.
Oder also wirklich wie in der Pubertät auch eigentlich.
Genau, ne? Also das ist wirklich dieser Prozess. Das Einzige, was eben nicht stimmig ist, es ist kein hormoneller Prozess. Pubertät ist ausgerichtet kommt ja in Gang durch die hormonelle Umstellung.
Ja.
Aber Pubertät kommt auch in Gang durch starkes Längenwachstum. Also ich nenne es den Gliedmaßenmenschen, ne? Also Stoffwechsel, da wo man eben dieses Hormonelle hat. Und das ist außer die hormonelle Seite, die da nicht zum Tragen, außer der hormonellen Seite, die nicht zum Tragen kommt, passiert aber beim Zahnwechselkind genau das Gleiche, denn es macht diesen Gestaltwandel durch.
Ja.
Vom Kindchenschema wirklich, ne, also so, dass plötzlich der ganze Körper in die Länge geht, die oftmals nicht wissen, was sie mit ihren langen Armen und Beinen tun sollen. Das ist dann schon so ein bisschen Schritt weiter. Also das Rundliche, was verloren geht, der Schultergürtel, der sich ausbreitet, die S-Kurve im Rückgrat. Etc., etc. Und da so ein Kind, was da seelisch auch mitkommen soll. Und ich weiß nicht, ob Sie sich mit Kinderzeichnungen oder die Kinderzeichnung Ihrer Kinder angeschaut haben.
Ja.
Spannend ist eben, dass wir können jeden Entwicklungsschritt eines Kindes können wir an den Kinderzeichnungen ablesen.
Oh wow, ja.
Ich würde gerne darüber ein bisschen was erzählen, weil man so Ehrfurcht kriegt auch vor dem, was da eigentlich passiert bei den Kindern, ne? Und das nicht so persönlich nehmen muss dann.
Ja, ich
kommen ja nachher auch darauf, was brauchen die Kinder in dieser Zeit.
Genau, ne?
Soll ich mal?
Ja, gerne.
Ja? Also, ich nenne es immer den dass es gibt einen Bildhauer nach innen,
ja,
und einen Bildhauer nach außen.
Okay.
Und in den ersten 7 Lebensjahren, da ist dieser Bildhauer nach innen sehr stark tätig. Also
ja,
man kann sagen, der Mensch, der mit seinen diesen Bildekräften, oder ne, es ist wirklich, der Mensch ist ein Kunstwerk, ne? Mit diesen künstlerischen Bildekräften an sich selbst tätig.
Ja. Was heißt das?
Ja, genau. Also wieder vielleicht an sich selbst tätig davon weg. Also was wird ausgebildet in diesen ersten 7 Jahren? Es werden alle Organe ausgebildet. Es wird also der gesamte Gliedmaßen, Mensch, also Knochen, Muskeln, Gehirn, all das wird aufgebaut.
Ja.
Und das sind Kräfte, die, da ist das Kind innerlich unsichtbar sehr mit sich beschäftigt.
Mhm.
Und jetzt war ja mein Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, wie können wir das sehen?
Ja.
Und das Fantastische ist, dass man eben gerade so in den ersten 3 Jahren das am Kind sehen kann, wie es so sein Gehirn ausbildet, wie sein Kopf ausgebildet wird, wie sich diese kleine Fontanelle schließt.
Ja.
Ja? Und dann mit 3 Jahren zum Trotzalter, wie sich die Stirnnaht, also hier an der Stirn, wo es noch eine Öffnung gegeben hat, wie hier eine Verknöcherung stattfindet.
Ah, okay.
Wie sehen wir das, wenn wir Kinderzeichnungen angucken? Erinnern Sie sich, diese Kreisel, Kinder drehen, ja, sie kreiseln und kreiseln und kritzeln.
Ja.
Also sie gehen eigentlich Kinder zeichnen vom Rund ausgehend.
Das meint?
Ja, oh, vielleicht ist es auch bei mir. Also es könnte sein, dass da hinten etwas piept.
Okay.
Vom Rund ausgehend oder eben das, was eigentlich Kreuz ist, also was nachher der Brustkorb, Rückgrat und Brustkorb sind, ne? Dann also machen sie
Das sind
Kritzeleien.
Links, rechts, oben, unten, ja, genau.
Genau, und diese Kritzeleien mit dem 3. Lebensjahr runden die sich. Da fängt das Kind an, den Kreis zu schließen.
Ah, okay. Das sind die Rundenzeichnungen, ja.
Die Runden, und es fängt an, also eine Mitte zu bilden, eine erste Mitte, und es zeichnet das Kreuz.
Okay.
Und wenn Sie das Runde und das Kreuz übereinander stellen, dann haben Sie den Kopf und den Brustkorb mit den Wirbeln.
Ja.
Darüber fängt das Kind in der Zeichnung an zu verbinden.
Oh, wow.
Es hat hier ein großes Wachstum stattgefunden. Und immer dann, wenn ein Reifungsprozess stattgefunden hat, wird es sichtbar, wenn etwas abgeschlossen ist, wird es sichtbar in den Zeichnungen.
Okay.
Und daraus ist dann zum Beispiel dieser Kopffüßler oder dass man sieht, dass die Kinder dann so ein Leitergerüst plötzlich malen, wo der große Kopf drauf sitzt. Oder diese riesigen Hände, die in die Umgebung zeigen.
Mm.
Das heißt, das ist immer ein Zeichen, dass jetzt der Bildhauer nach draußen sichtbar ist.
Ja.
Jetzt greift es anders in sein Spiel hinein. Mm. Es ist zielgerichteter im Spielen oder plötzlich ganz fantasievoll, was es vorher noch gar nicht konnte und. Also da gibt es viele Gesichtspunkte. Aber wir wollen ja beim Zahnwechsel
bleiben. Genau, was passiert da mit der Zeichnung?
Deshalb einmal so diese Hinführung zum Zahnwechsel. Mhm. Jetzt kann man beobachten, dass wenn dieser Zahnwechsel sich vollzieht, deutlich wird, dass sich die Zeichnungen der Kinder verändern. Mhm. Und zwar, dass sie lauter kleine Dreiecke plötzlich malen.
Ah, okay.
Oder dass sie dass sie ein Schiff malen mit lauter kleinen Bullaugen. Dass sie so Reihenbilder malen.
Genau,
und das weist darauf hin, dass jetzt der Bildhauer innen da im Zahngeschehen tätig ist.
Ah, okay.
Also richtig so letzter Abschluss.
Mhm.
Was wir über die Kinderzeichnungen beobachten können. Und dann, wenn der Prozess, also für das Wechseln der Frontzähne stattfindet, dann malen Kinder oft symmetrische Bilder.
Mhm.
Also zum Beispiel ein Turm links, da sitzen ganz viele und gucken raus. Und dazwischen ist dann eine Brücke und ein Turm auf der anderen Seite. Und fällt Ihnen dabei was auf? Wenn wir da eine Achse dazwischen setzen, dann ist das eine Symmetrieachse, die das linke mit dem rechten spiegelt.
Ja.
Ja? Ist das kompliziert ausgedrückt?
Nee, verstehe ich gut. Ja. Aber ich sehe ja natürlich auch, was Sie machen. Aber wir können auch, fällt mir gerade ein, so Zeichnungen natürlich auch in die Shownotes packen. Dann kann man das sich nochmal angucken vielleicht.
Ja,
ne?
Also
das,
ja,
das finden wir bestimmt ein paar Sachen.
Ja, genau. Ja. Also ich habe
Ich habe auch Zeichnungen.
Ich hab sonst eine PowerPoint auch von Zeichnungen.
Ja, also okay. Klasse.
Aber das können Sie wunderbar. Sie haben ja Kinder. Das
ist toll. Genau.
Ja. So, und das macht deutlich, dass dieser
Prozess, die Symmetrieachse,
dass die ausgebildet wird. Und wenn wir dann gucken, was passiert, also wir sehen, ne, außen links, rechts wird hier durch die Backenzähne, die jetzt durchtreten, durch die Sechsermolaren heißen sie, nicht? Also da sind wir ganz im links und rechts und außen. Und wenn wir nach innen gehen, dann wird hier die Symmetrieachse, die ist zwischen den Einsern, den im oben unten, und wird jetzt neu gebildet, indem jetzt darüber praktisch die bleibenden Zähne durchtreten und jetzt aber mit Bewusstsein. Wie kann ich das plastisch machen? Wird es wieder der Bildhauer nach innen.
Ja.
Der Bildhauer nach innen hat die linke Hemisphäre ausgebildet, die rechte Hemisphäre ausgebildet, die linke Seite der Zähne, die rechte Seite der Zähne ausgebildet, linke Lungenhälfte, rechte Lunge, alles ausgebildet, immer symmetrisch, bis nach unten in die Asymmetrie.
Ja.
Und immer dann, wenn etwas ausgebildet ist nach innen, wird Bewusstsein für den Bildhauer nach außen frei.
Okay.
Und was entwickelt sich beim Kind jetzt in diesem Alter? Es entwickelt sich jetzt ein Bewusstsein, also für links und rechts.
Stimmt, ja.
Also diese sogenannte Lateralität. Mhm. Ne? Also dass es jetzt ein Bewusstsein hat und auch jetzt ausgebildet haben sollte.
Okay.
Früher hat man ja immer die Linkshänder umtrainiert, das macht man heute Gott sei Dank nicht mehr.
Aber
dass das Kind wenn es in die Schule kommt, eine Sicherheit haben sollte in Bezug auf seine Händigkeit. Also entweder ganz rechts oder ganz links.
Ja. Und beide Seiten unterscheiden kann, auch sprachlich.
Genau. Ne? Also das ist oft im ersten Schuljahr noch variabel und mit Unsicherheiten verbunden.
Ja.
Da sind wir wieder bei dem Punkt der Unsicherheiten.
Ja.
Das, was das Kind ausbildet dort, das ist Bildhauertätigkeit im Innern.
Ja.
Das weiß es natürlich nicht, aber das wissen wir über die pädagogische Menschenkunde oder Entwicklungspsychologie.
Ja.
Das können wir darauf schauen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie das ist, ein Kunstwerk zu erstellen.
Ja.
Dann wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Steinen gearbeitet haben, wie hart das ist, da Form reinzubringen. Ja? Und das macht das Kind eigentlich innerlich.
Mm.
Diese großen Tätigkeiten, also ich habe da immer die größte Ehrfurcht vor dem, dieser Bildner, der ist im Innern tätig. Und das ist eine große, große Anspannung und auch diese Unsicherheit. Habe ich das links und rechts jetzt schon? Ja. Ja, also, ja, vielleicht mal schauen, wie können wir an der Stelle weiter.
Die Frage ist ja, was brauchen die Kinder? Also ich habe jetzt verstanden, was das für ein Prozess ist, so ein Ansetzen und was das macht, dass sich mein Körper so umgestaltet und dass ich da...
Ja.
Vielleicht ist die Bewusstheit auch da drin, dass ich dir das ja auch erwarte, ne, dass das verändert, ne, dass jetzt noch mehr Zähne ausfallen. Das ist ja was anderes zu dem Baby, das gar nicht weiß, dass da jetzt Zähne kommen. Da ist ein bisschen mehr Bewusstheit drin.
Genau.
Ah, der hat schon Zahn, ich habe noch keinen oder ich bin der Erste oder was auch immer. Da ist ja Bewusstheit schon drin.
Genau, nur das, was wir schon hatten, ein bisschen, also auch Konkurrenz und aber vielleicht auch Angst.
Ja,
ich gebe wirklich etwas her.
Ja.
Ja, ich muss von mir etwas hergeben. Mhm. Und dann kommt da, tritt da etwas durch, was so ganz anders aussieht als vorher.
Stimmt, die sind ja auch oft sehr groß, dann riesig. Die Zähne, weil es ja dann die schon die wachsenden Zähne sind.
Genau, und das sind eben tatsächlich auch diese individuellen Zähne da, ne? Und verändern so sehr das Antlitz. Also es ist so wie ein bisschen, wir kennen das ja für uns im Seelischen, wie sich das anfühlt, das Gesicht zu verlieren.
Ja.
Das ist nicht so schön. Und das so erleben die Kinder das eben auch. Ne? Ja. Also. Und was brauchen sie? Also
genau,
sie verlieren,
was hilft dann?
Ja, genau. Also was wenn wir so drei Ebenen anschauen, mal so, was hilft auf der körperlichen Ebene, was hilft seelisch, oder ich sag mal seelisch-geistig auch. Ne? Und auf der körperlichen Ebene, wie gesagt, so nicht, also sie verlieren so den Halt und auch die, ja, so dass das Alte nicht mehr trägt, die Nähe oft zu den Eltern. Und das benötigt wirklich bis in die Sinnespflege hinein, dieser Basalsinne von Tastsinn und Gleichgewichtssinn. Und ich nenne da noch einen, das ist der Lebenssinn oder Wohlfühlsinn. Ne? Also wie können diese Sinne durch die Eltern mitgepflegt werden? Und das ist das Basalste, ist einfach diese Kinder, die da so wackelig und zappelig sind, immer wieder in den Arm nehmen. Das, was sie innerlich nicht haben gerade.
Den Halt.
Den Halt ihnen von außen geben. Ja, also, und was kann einen mehr stärken, als dass einen jemand mal so richtig kräftig knuddelt und drückt und einem das Gefühl gibt, du bist da und so wie du bist, bist du jetzt gerade in Ordnung.
Ja.
Und wenn man merkt, so, es wackelt alles, also auch im Kopfbereich, dann ist es oft hilfreich, noch die Kinder auch da zu unterstützen, das klingt immer so ein bisschen altbacken, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. Ich nenne das tatsächlich mal die Haarpflege.
Okay.
Ja, also ich jedenfalls genieße das ab und an mal. Ich bin nicht so oft, aber dass ich so, wenn ich so beim Friseur sitze oder als ich lange Haare hatte, boah, wenn jemand da so wirklich diese Kopfmassage macht und die Haare kämmt.
Ja.
Und vielleicht sie sogar ordnet. Also da, wo es unruhig und wackelig ist, ne, da muss irgendwie ein Stück Ordnung reinkommen, dass ich bei mir sein kann.
Ja.
Und wenn dann so die Haare alle so am Kopf flattern nach allen Seiten, dann kann ich den Eltern nur empfehlen, probiert es mal an der Stelle, schöne Haarreifen zu kaufen, die ein Gefühl geben auf dem Kopf. Ich bin da, das ist Tastsinn. Ne?
Ah, okay.
Oder kleine Zöpfchenflechten und besondere Spangen und auch Jungen lieben das. Ne? Also die jungen Männer heute, die haben ja oft diese Dutz da oben auf dem Kopf. Und ne, das, also für die Jungen gilt genau das Gleiche. Also dieses Bürsten, Kämmen, Drücken.
Ja.
Und genauso wunderbar, also eine Körpermassage.
Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja,
wirklich ganz basal und es stille werden lassen am Abend. Und auch als Eltern diesen Moment nochmal zu genießen, der ja so sichtbar ist, ne? Dass da was ganz anderes durchtritt. So, das ist auch für Eltern oft so ein Abschied, Übergang. Eltern machen diese Übergänge ja genauso durch wie Kinder.
Vom Kleinkind, ja.
Ja, genau. Vom Kleinkind oder eben auch vom Kindergartenkind.
Genau.
Weil in der Schule, da reden dann doch noch andere Menschen mehr mit und es kommt was ganz anderes rein. Ne?
Ja.
Also das ist so ganz
das Körperliche,
basal und vor allen Dingen gerade so für Kinder in der Großstadt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also wenn die Mitte verloren geht, brauche ich den Ausgleich, wie komme ich in die Mitte? Und das ist Klettern, auf Bäume klettern, also gefällte Bäume, balancieren, ne? Also diese alten Spiele von Gummitwist und Seilspringen und diese Ballprobe an der Wand mit Bällen oder mit den Kindern Bällen werfen und gucken auch, Mensch, welche Seite ist eigentlich jetzt die präferierte Seite, ne, in dem Fußballspielen? Kann ich gucken, mal einfach so, ah, komm, ich schieß mal mehr zur linken Seite oder zur rechten, so Papa und Sohn, so, ne, neben dem einfach unbelasteten Spielen. So, ne.
Kommt ja auch oft in dem Alter nochmal so das erste Interesse, irgendwas wirklich zu machen, so einen Sport oder so.
Genau.
So, ne?
Ja, ja, genau.
Ich weiß, bei uns war das Einradfahren oder so.
Ja, dann, genau. Einradfahren, wunderbar.
Ja, genau.
Weil da merkt man, dass sie genau das, was verloren geht, ausgleichen über den Gleichgewichtssinn.
Ja.
Ne? Und vor allen Dingen auch, das ist nochmal spannend. Ich erwähne das gerne nochmal mit dazu, weil in dieser Zeit verändert sich auch die Spielphase.
Ah, okay.
Vorher so bis 5 Uhr ist das so die fantasiebegabte Phase. Da ist das, ne, kann ich mir ein Tuch über den Kopf hängen und sagen, ich bin die Prinzessin. Ja. Oder die Jungen bauen in der Sandkiste und fahren das Auto einfach über den Hügel oder obwohl sie es durch den Tunnel durchfahren möchten.
Ah ja, okay.
Und dann in dieser Zeit, das ist jetzt wirklich die zielorientierte Phase, da muss Bedürfnis und Realität, das muss zusammenkommen.
Okay.
Also wenn ich ein großes Auto habe und da kommen sie und sagen, hey, mach doch nichts, fahr außen rum, dann ist das ist ein Reibungspunkt und das kann zur Verzweiflung führen, weil das Kind, es will jetzt eigentlich, dass möglichst die Brücke oder der Tunnel so groß ist, dass es übereinstimmt. Also das ist nochmal, man kann den Kindern nichts mehr vormachen, weil sie haben jetzt die neue Wachheit oder ein neues Bewusstsein entwickelt. Ne? Deshalb so, also oft auch diese Unzufriedenheit, wenn sie gerade vertieft sind, jetzt vielleicht für die Eltern nochmal so als zwischen Geschwistern, da baut sich jemand wirklich was auf mit Mühe und dann kommt das kleine Geschwister und macht Patsch. Ja? Für ein kleines Kind oder also im Fantasiealter, das macht vielleicht was Neues draus und für das Kind im Wackelzahnalter bricht eine Welt zusammen.
Ah, okay. Ja.
Und die ist auch, wird dann auch wirklich so deutlich, ne? Also mit Geschrei und Wut und Treten und allem drum und dran. Ja. Und es hilft immer als Eltern ja sowieso, wenn man einen kleinen Schritt vorweg ist und ich weiß, diese Phase wird kommen, nicht erst dann, wenn sie da ist.
Ah, ja, das stimmt. Ja,
genau. Also einen kleinen Schritt voraus sein, weil dann kann man es als Eltern eigentlich viel besser auffangen. Ich erinnere gut, also ich habe eines meiner Kinder, der Sohn, der hat mich hier zum Wahnsinn gebracht mit dem, wie er seine Wackelzahnphase hatte, weil ich habe ja gesagt, so die Kinder, sie spüren sich selbst immer weniger, nicht? Und er ist überall, also wo er irgendwie etwas anfassen konnte, hat er die Hände gehabt. Und wenn wir einkaufen gegangen sind, dann ist er mit den Fingern an den Dosen lang gegangen, ja. Oder möglichst noch mit dem Stock an irgendwelchen Zäunen, klack, 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 klack. Und wie toll ist das, wenn ich verstehe, was da passiert.
Ja.
Was macht das Kind genau an der Stelle damit? Es ist wie ein verlängerter Tastsinn. Mhm. Es versucht sich überall
zu spüren.
Mhm. Es ist eigentlich auch wieder diese Selbstheilungskraft. Ja. Ne? Also wie kann ich gut zu mir kommen?
Ja.
Und das ist, indem man alles berührt, indem man sich selbst berührt, indem man zum Beispiel eben zusammenfällt und den Boden berührt, also auf den Boden lümmelt und liegt.
Sich erdet, ja.
Sich erdet, genau. Das ist genau das richtige Wort, weil das sucht das Kind, ne? Sich zu erden. Das ist ja auch ein wirklicher Erdungsprozess. Ja, also deshalb nochmal dieses leibliche.
Das war das leibliche, körperliche. Genau. Dann gibt es noch diese zwei anderen Bereiche, ja, leiblich, seelisch. Was wird da helfen?
Das ist Trost. Ja. Ne? Also Nähe, gemeinsam vorlesen, gemeinsam nochmal Bilder malen oder auch zur Verfügung stellen.
Ja.
Ne? Das ist nicht... bisschen kritisch, aber das heißt nicht, guck mal, ich mach dir deine CD an, sondern das heißt, guck mal, ich bin ganz nah bei dir. Weil die CD ist, die geht in die Einsamkeit, in das, was sowieso schon da ist.
Ja.
Und dieses, ich bin ganz nah bei dir, wir kuscheln uns unter die Decke oder machen noch ein Feuer an. Und backen zusammen Kuchen, machen für alle was. Das ist etwas, was seelisch in die Familie hineingetragen wird.
Also zusammen machen was, ja.
Was zusammen machen, genau.
Was hilft noch?
Ja, also vielleicht auch, also seelisch miteinander oder also das der ganze Bereich des Kreativen. Weil jetzt, ich habe ja gesagt, dass der Bereich der Mitte, diese Symmetrieachse ist jetzt da. Ne?
Ja.
Und das heißt, jetzt ist auch für das Kind eine Fähigkeit, also gerade zu schneiden.
Okay. Ja, also der kreative Ausdruck verändert sich auch nochmal.
Kreativen Ausdruck zu finden über malen, mit Ton, mit Holz arbeiten. Ja. Also und diese Dinge sind ja nicht nur physische, sondern ganz stark seelisch, wenn es denn auch der Papa oder die Mama gemeinsam machen. Darauf kommt es an. Das ist eigentlich der Schwerpunkt. In dieser Phase, das ist ja nur eine Phase, aber in dieser Phase gut begleitet zu sein.
Also kreativ gemeinsam mit Mama und Papa was zu tun.
Genau, aber eben auch alleine. Das ist, das ist alles Mögliche. Stoffe, Falten, also alles, was kreativ sein kann. Weil, jetzt komme ich da wieder mit meinem Bildhauer, der Bildhauer nach innen, der ist jetzt zum großen Teil fertig.
Ja.
Weil er hat jetzt das ausgebildet, jetzt ist es wieder ein bisschen mehr die physische Ebene, was das härteste Element neben den Knochen, also härter als der Knochen,
die Zähne,
das sind die Zähne.
Okay.
Und der ist der Bildhauer schon bereits im Vorgeburtlichen, also seit der Schwangerschaft ist dieser innere Bildhauer tätig und bildet diese Zähne aus.
Wow.
Und das findet jetzt zu einem gewissen Grad einen Abschluss.
Ja.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, das ist so ein bisschen wie, wenn Sie sich vorstellen, Sie gefrieren Wasser.
Ja.
Ne? Also warmes Wasser oder lauwarmes Wasser. Dann können wir übereingehen, dieses Wasser hat Wärme. Richtig? Die Wärme war im Wasser. Jetzt stelle ich das also in den Gefrierschrank und es kommt als Eis heraus. Was würden Sie sagen? Ist die, was ist mit der Wärme passiert?
Entzogen?
Sie ist entzogen, genau. Sie ist, die Wärme ist entzogen und diese Wärme, aber sie ist da gewesen, oder? Genau. Und diese, also die Wärme, die auch das Wasser vielleicht sogar also in Bewegung mitgebracht hat oder in Strömung mitversetzt hat, diese Wärme, das ist wie, da ist eine Kraft tätig gewesen, dieser Bildhauer, dieser innere Bildhauer, die jetzt nicht mehr in den Organen im Körper tätig, also bildet, sondern jetzt frei wird.
Nach außen zu gehen.
Ja, genau. Und das ergreift das Kind spielerisch.
Ja.
Und das ist eben das Tolle. Diese Bildekräfte, wir haben in diesen Bildekräften haben wir zwei ganz elementare Formen, die hat es schon immer in der Menschheit gegeben. Und das ist die gerade und die krumme.
Okay.
Ja, das steht für den Knochen.
Ja.
Ja. Und die krumme steht für alle Organe.
Ja.
Milz, Lunge, Niere, Leber, Magen. Ja, alles das ist rund. Und das sind die beiden Ausgangsformen für alles, womit wir schreiben und rechnen werden.
Okay.
Das ist irgendwie, das ist aber Schulbeginn.
Ja.
So beginnt die Schule dann für das Kind.
Okay. Und das ist die Voraussetzung auch für die Schule eigentlich, damit ich das
ganz genau
innen begreife, damit ich es im Außen begreife.
Ja, ganz genau.
Ja, okay.
Das ist die Voraussetzung. Und da ist es total spannend, weil da sage ich nochmal einen wichtigen Gesichtspunkt. Also wenn das Kind, wir haben ja immer wieder das Thema der Früheinschulung, wenn das Kind zu früh intellektuell gefordert wird, also zu früh dieser Gefrierprozess des Wassers stattfindet, dann entziehe ich dem Kind zu früh die Wärme. Das heißt, ich entziehe ihm eigentlich, dem inneren Bildhauer, entziehe ich sein Material und nutze das schon für das Äußere, obwohl es noch gar nicht
fertig ist.
Ja. Und da haben wir wirklich ein Drama, weil da gibt es Forschungsprojekte auch, also unter anderem eins vom Ipsum-Institut für Pädagogik, Medien und Medienökologie und Sinnesökologie, dass es eben in der Folge kommen kann zu Legasthenie. Und Legasthenie heißt eben Verwechslung auch, nicht? Also von Buchstaben. Wenn Sie denken, das Kind malt ein, muss ich mal einmal gucken, es malt ein Q. Und
B und D, kleines B und D wird oft vertauscht.
Genau, das wird vertauscht. Und da haben wir diese Symmetrieachse.
Genau.
Da ist genau dieses Phänomen.
Ja.
Also, dass man sehen kann, da sind Kräfte noch nicht reif geworden, die das Kind zum freien Schreiben brauchen kann, weil das noch im Innern tätig ist. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert
ausgedrückt. Nee. Ich habe es verstanden.
Sehr gut, das ist ja erstmal wichtig. Ja. Jetzt müssen wir noch einmal auf die Sprünge helfen. Also das war jetzt, weshalb ich gesagt habe, spielerisch,
war,
ja. Also spielerisch wirklich, dass es diese Kreativität, dass es mit der spielerisch umgehen kann, mit diesem Bauen. Ja. Also bauen, basteln.
Bauen, basteln ist eine gute Idee. Ja. Ne? Also gemeinsam dann, oder aber auch alleine. Das ist
genau, also, mit anderen Kindern zusammen. Ne? Also schneiden, kleben, binden. Mhm. All das, was diese Kräfte jetzt spielerisch abholt. Weil in der Schule werden sie ja ganz gezielt dann genutzt. So, ne?
Was können die Eltern noch tun? Haben sie noch etwas? Mhm. Und zum Abschluss einen Tipp vielleicht nochmal. Mhm.
Also, ich habe ja gesagt, so vorlesen anstelle von...
von hören, ja.
Von einfach nur alleine zuhören. Mhm. Und da, da gibt es also feine Bücher, die so hinarbeiten, ne? Also auf die Schule. Eines gibt es also Simsala, der Zauberer, der in die Schule kommt. Mhm. Und ich weiß, ich habe meinen Kindern... an der Stelle so sinnige Geschichten erzählt, wenn sie so in Konflikten gewesen sind. Ohne dass man so mit dem Zeigefinger und der Kritik die Kinder wie soll ich sagen, noch zusätzlich verunsichert. Ja. So, ne? Und
aber Geschichten, die passen halt dann so.
Ja, ich nenne mal so, wenn ich an die beiden Jüngsten denke, wir haben so Tiere gehabt und sie hatten die Aufgaben geteilt. Die einen haben, die Kleine durfte immer die Enten rauslassen und der Große also zu den Schafen und sie füttern. Und das Drama war aber leider, dass er schneller war natürlich und dann also losgeflitzt ist und zack, die Enten rausgelassen hat, weil das so schön war, wenn die dann da rausgepackt haben. Und dann auch noch schnell zum Stall und dann das Geschrei groß mit der kleinen Schwester. Und dann habe ich eben so eine sinnige Geschichte. Ich habe einfach gerne selbst Geschichten geschrieben. Ja. Eine sinnige Geschichte von Kasimir und Katinka geschrieben, die ein bisschen was mit ihnen zu tun hatte.
Ja.
Also nämlich mit den beiden Geschwistern. Aber das Besondere war, dass eben der Kasimir im Sinne des Vorschulkindes, ne, also des Sohnes, dass der in den Schafstall gegangen ist und dass er gefüttert hat und dass die kleinen Lämmlein, die sind so schnell gewesen, also dass sie ganz schnell mit das Futter aufgefuttert haben und eines blieb in der Ecke.
Oh, hat nichts bekommen.
Hat nichts abbekommen. Und dann ist er ganz traurig und dann nach Hause, der Kasimir, und hat gesagt, und das ist so gemein und die sind immer so schnell. Und an der Stelle hat die kleine Katinka ganz wach zugehört und hat gesagt, aber das ist ja wie bei uns, du lässt auch immer ganz schnell die Enten raus. Und dann wurde der Kasimir ganz ruhig und in diesem Falle mein Sohn ganz still und hat, glaube ich, etwas gemerkt, ohne dass ich mit dem Zeigefinger stehen musste. Was er über diese, das nennt sich sinnige Geschichte, was er über diese Geschichte erfahren hat.
Ja. Ich hatte in einem der früheren Podcasts Martin Sotoris interviewt, der genau das macht, halt mit seinen Kindern solche Geschichten entwickelt, Lösungsgeschichten entwickelt.
Kann man auch Lösungsgeschichten, genau. Also eben, also auf einem anderen kreativen Weg. So, ne?
Genau. Ja,
schön. Ja, das ist mir so, ne? Ich nenne das mal so die, seelisch-geistige Ebene oder kreative, fantasievolle Ebene.
Ja, wow, dankeschön.
Ja, gerne.
Ich hätte jetzt noch zum Abschluss einfach die Frage, wo kann man sich mit Ihnen verbinden? Also so... Die Webseite?
Die Webseite, Sie können auf meine Webseite gehen und können gucken, dort kann man auch Artikel nachlesen, aber Sie können auch...
Ah, okay, ja.
Könnt sich gerne bei mir zu einer Beratung anmelden, zur Erziehungs- oder Familienberatung. Oder eben wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Das ist das, was ich jetzt geschrieben habe, nochmal auch aus zahnmedizinischer Sicht gibt es manchmal ganz interessante Gesichtspunkte noch, so wenn da Kieferfehlstellungen oder Zahnfehlstellungen sind. Und das kann man da auch noch nachlesen.
Ah, spannend. Das ist ja auch irgendwie in der wievielten Auflage jetzt? Oder das ist schon,
ich glaube die 17.
Wow,
ist eines, was jedes rennt, Jahr eine neue Auflage.
Toll,
Ja.
Und was haben Sie sonst noch an Büchern? Die sind ja...
Ja, ich habe eigentlich immer, bin immer mit jeder Phase mitgewachsen. Also ich habe Warum Kinder trotzen geschrieben, dann wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Warum Kinder nicht zuhören.
Ja.
Eigentlich müsste das heißen, warum Eltern nicht aufmerksam sind.
Ja, genau.
Ja, aber eben. Dann über die Patchwork-Familie. Ich lebe in einer Patchwork-Familie seit 28 Jahren und die Kinder, die sind mit 9 Zwillinge zu mir gekommen und sind aber inzwischen, wir nennen das ja Bonuskinder heute.
Ja.
So, wir sind eine große Familie, darüber habe ich publiziert. Dann habe ich mit meinem Mann gemeinsam eine Pubertätssprechstunde so gemeinsam geschrieben. Er ist Lehrer und hat es mir aus der Sicht und ich mehr so aus der pädagogischen, also auch Elternseite. Und wir haben Pubertierende mit zu Worte kommen lassen an der Stelle.
Schön, ja.
Das ist ein Ratgeber, den kann man überall liegen lassen, da kommen Pubertierende rein. Ja, und dann, ich finde, jede Erziehung ist Selbsterziehung. Dadurch gibt es natürlich auch Bücher, die etwas mit der eigenen Biografie zu tun haben.
Für die Eltern,
Für die Eltern, also wenn ich meine eigene Biografie, meine eigenen Verletzungen und Schmerzpunkte und meine eigenen Muster verstehe, muss ich sie nicht wiederholen.
Ja.
Und deshalb habe ich ein Buch, das heißt Wendepunkte, Biografie bewusst gestalten, geschrieben. So mit Fragen, die man sich stellen kann, die man selbst machen kann. Und das Letzte ist jetzt beziehungsweise Partnerschaft bewusst gestalten.
Ah, ja.
Weil, das wissen Sie auch, nicht? Also man kann nur dann gute Eltern sein, wenn man auch die Partnerschaft lebt und Achtsamkeit dort hat.
Das ist das eigentliche Tragende.
Dann können Sie bei Alverde und gibt es eine Einlage a Tempo. Dort habe ich eine Kolumne über dieses Jahr jetzt gehabt. Also jetzt im Dezember läuft es aus Familie im Fokus.
Ah, okay, klasse.
Da gibt's alle möglichen Familienfragen.
Ja, wir packen das alles in die Shownotes, die Bücher.
Wie bitte?
Die Buchtitel packen wir alle in die Shownotes, dann können wir die nochmal da nachlesen.
Ja, schön.
Ja. Klasse, vielen Dank. Ich möchte Ihnen an der Stelle nicht nur danken für das Interview, sondern auch für die Arbeit, die Sie machen. Also gerade auch, dass Sie den Eltern Dinge an die Hand geben, um ihre Kinder besser verstehen zu können. Ich bin immer der Meinung, dass das Verständnis so der erste Schritt ist, so, dass ich das auch annehmen kann wirklich, wenn ich es verstehe.
Ja.
Und da machen Sie ja wirklich viel, also nicht nur in den Büchern auch, sondern in den vielen Fortbildungen, wo Sie Elternberater und Familienberater, Begleiter?
Ausbilden.
Genau,
das kann man auf der Webseite finden.
Genau, das ist einfach, dass Sie sehr viel in Bewegung setzen und für die Familie, die, wie ich finde, ja sehr unter Druck ist, da sehr viel tun. Da. Vielen Dank dafür Ihre Arbeit.
Auch Ihnen ganz herzlich Dank. Das hat mich besonders gefreut, dass Sie gesagt haben, so auch das, no, die Kinder sind für Sie ein Schwerpunkt. Da begegnen wir uns tatsächlich.
Genau.
Danke.
Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen so zum Abschluss. Sie sagen ja, das Elternsein ist ja auch immer ein Arbeiten an sich selbst. So. Wenn Sie so zurückgucken, würden Sie sagen, was hat bei Ihnen in der Familie gefehlt, was Sie sich nachher selbst erarbeiten mussten? So.
Ja. Schutz.
Schutz.
Ja. Schutz und Empathie nennen wir das heute. Ja.
Es fühlt sich an, als wäre Ihnen das mehr als gelungen.
Könnte sein, aber es gibt immer noch so kleine Reste. Die werden wir wohl alle behalten.
Ja. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
Dass sie mich geboren haben. Dass sie mich gezeugt und geboren haben. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ja.
Nach langem Hadern bin ich sehr dankbar und kann auch darauf immer wieder, also auch mit Wärme und Güte auf meine alte Mutter blicken. Und dafür danke ich, habe ich ihr auch gedankt.
Wow.
Und das, weil das ist, sie hat sich zur Verfügung gestellt und sie hat es so gut gemacht, wie sie es konnte aus ihrer Biografie heraus. Aber dafür habe ich doch lange gebraucht.
Aber ich spüre das. Was würden Sie werdenden Eltern, wenn Sie in so drei kleine die Essenz mitgeben sollten, das sind die drei Dinge, auf die müsst ihr eigentlich nur achten. Was würden Sie sagen, sind das?
Das Erste, dass Sie werdende Eltern sind, dass Elternsein ein Entwicklungsweg ist, dass Sie liebevoll mit sich selbst dabei umgehen dürfen. Das Zweite, dass Sie Geduld mit sich selbst haben. Mm. Und das Dritte, Ehrfurcht vor demjenigen, der da zu Ihnen kommt. Mm. Wir wissen nie genau, wie groß ist der Mensch, der da kommt. Also ja. Ehrfurcht vor der Individualität,
ja,
die sich uns mehr und mehr zeigen wird im Laufe des Lebens.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Wow, was ein Gespräch. Ausführlicher, noch ausführlicher findest du das alles in dem Buch Wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Das und alle anderen Bücher von Monika Kiel-Hinrichsen wie immer in den Shownotes. Ich freue mich wie immer auch über deinen Kommentar oder deine Bewertung auf iTunes. Jetzt noch ein kurze Bemerkung in eigener Sache. Im Februar startet unser nächster Kreis der Väter. Die Anmeldung ist jetzt online. Das heißt, du kannst dich auf meiner Webseite dafür anmelden. Da findest du auch weitere Informationen. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Start in die Woche, einen schönen Advent und bis bald.